Frag mal kommunal. Der Podcast für kommunale Entscheiderinnen und Entscheider zum Thema nachhaltige Daseinsvorsorge. Mit spannenden Diskussionen, Interviews und wertvollen Impulsen zu den Bereichen Recycling, Wasser, Energie und mehr.
Viele Kommunen brauchen Lösungen aufgrund der genannten fiskalischen Lage und der dünnen Personaldecke. Hier entfaltet sich ja auch nochmal ein neues Potenzial von Unterstützung von privater Seite, eben auch Klimaschutzmaßnahmen oder eben Transformationsaufgaben umzusetzen.
Die Herausforderung für die Städte, die Herausforderung für die damit verbundenen Dienstleister in unserer Region sind gigantisch und dafür braucht man gute Partner. Und da fühlen wir uns gut aufgestellt.
Keine Angst vor der anderen Welt. Die Welten sind anders. Die sehen nach außen hin auch sehr anders aus. In dem Moment, wo man sich bei einer Tasse Kaffee an einen Tisch zusammensetzt, miteinander ins Gespräch kommt, dann sieht die Welt mit einmal eben auch ganz anders aus und dann kann man da wirklich sehr erfolgreich auch in die Zukunft gemeinsam gehen.
Die Haushaltslage in deutschen Kommunen ist flächenübergreifend kritisch. Und das auch trotz der bevorstehenden Sonderzahlung aus dem Bundeshaushalt. Vor allem kleinere und mittlere Kommunen mit weniger als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern sind betroffen. Sie sind in der Regel weniger finanzkräftig als der überwiegende Teil der Großstädte. Das Dilemma um die wirtschaftliche Schieflage ist, hierbei geht es vorrangig nicht um notwendige Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen, sondern tatsächlich um die tägliche Sicherstellung von Leistungen der Daseinsvorsorge. Wie die Gewährleistung eines ÖPNV, die Wasserentsorgung, die Stadtsauberkeit und die Energieversorgung der Haushalte. Die Infrastruktur bröckelt vielerorts und die kommunalen Verantwortlichen stehen vor immensen Herausforderungen. Als Redaktion haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, in diesem Podcast Raum für Gespräche zu geben, um Auswege aus der prekären Finanzsituation aufzuzeigen, von verschiedenen Erfahrungen aus Kommunen zu hören und mit Wirtschaftsexperten zu Lösungsansätzen zu diskutieren. Und vor allem wollen wir eins, nämlich Städte und Gemeinden ermutigen, vielleicht auch mal andere Wege als die gewohnten Pfade zu gehen. Zum Beispiel, wenn es um mögliche Partnerschaften geht. Mein Name ist Katrin Sturm und ich begrüße heute in Berlin im Rahmen des Deutschen Kämmerertags in meiner Runde Johannes Einig, Geschäftsführer der AHE GmbH, Andreas Lange, Geschäftsführer bei der Schweriner Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgesellschaft GmbH und Dr. Oliver Rottmann, geschäftsführender Vorstand des Kompetenzzentrum Öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur und Daseinsvorsorge e.V., kurz COVID, von der Universität Leipzig. Herzlich willkommen, meine Herren.
Vielen Dank für die Einladung.
Guten Tag.
Hallo.
Hallo. Herr Dr. Rottmann, auf der diesjährigen Tagung des COVID haben Sie mit Vertretern aus Wirtschaft und Politik, Wissenschaft und Verwaltung über die Zukunft der kommunalen Infrastruktur diskutiert. Von etwa 10.751 Kommunen in Deutschland zählen lediglich 80 als Großstädte. Kleine und mittlere Kommunen sind, wie bereits eingangs erwähnt, meistens weniger einkommensstark und verfügen über weniger Steuerkraft als große Städte. Mit Hinblick auf den voranschreitenden Strukturwandel, vor welchen Herausforderungen und Aufgaben stehen diese kleinen und mittleren Kommunen aktuell?
Also neben der fiskalischen Lage in den Kommunen und der angespannten Haushaltslage, der enormen Aufgabenkatalog, den sich kleinere Kommunen gegenüber sehen, ist aktuell die Wärmeplanung eine große Herausforderung für Kommunen, die aus dem Wärmeplanungsgesetz von 2024 resultiert. Sie haben zwar als kleine Kommunen mit weniger als 100.000 Einwohnern 2 Jahre länger Zeit, die Wärmepläne aufzustellen, trotzdem fehlt oft das Personal und die Haushaltsmittel, um das eben fristgerecht und auch ordentlich umsetzen zu können.
Das ist bestimmt auch ein Thema, was für Sie ganz spannend ist in Schwerin und im Ennepe-Ruhr-Kreis. Wie sehen Sie das, Herr Einig? Wie ist das bei Ihnen?
Ja, ich würde das erstmal grundsätzlich unterstützen. Der Ennepe-Ruhr-Kreis mit seinen 9 Städten, 320.000 Einwohnern, die größte Stadt knapp unter 100.000 Einwohner und die kleinste mit 6.000 Einwohner, hat genau diese Probleme und steht eben vor einer weiteren Herausforderung, die insbesondere dadurch zu beschreiben ist, dass die Schultern für diese Herausforderung, ob es kommunale Wärmeplanung ist oder Infrastrukturbau, einfach auf den Schultern kleinerer Kommunen nicht einfach abzuladen sind und nicht so gut handelbar sind wie bei großen.
Und wie ist es in Schwerin, Herr Lange?
Ganz genau, also das muss man auch sagen. Schwerin mit knapp 100.000 Einwohnern steht vor den gleichen Herausforderungen wie alle anderen Städte in ganz Deutschland eben auch. Wir freuen uns, dass wir als Beteiligungsgesellschaft, als SAS in Schwerin, da ein Stück weit dann auch unseren Beitrag leisten können, indem wir beispielsweise eine Bioabfallvergärungsanlage betreiben und da selber dann eben auch sauberen Strom mit produzieren können und da eben dann auch da entsprechend dann mit dazu beitragen können.
Genau, Sie haben es bereits erwähnt, 2007 hat sich die Stadt Schwerin entschlossen, eine sogenannte öffentlich-private Partnerschaft mit Remondis für die Bereiche Stadtsauberkeit und Recycling einzugehen. Erzählen Sie doch mal, Herr Lange, wie entstand denn diese Idee und das Modell der Zusammenarbeit?
Die Idee dahinter ist mit Schmerzen für die Kommune verbunden gewesen, das muss man so ganz deutlich sagen. Die SAS ist viele Jahre eine 100% Gesellschaft der Stadt gewesen, die sich allerdings, um es vorsichtig auszudrücken, in Stagnation befand. Wenn man die Zahlen nüchtern betrachtet, eher in einem rückläufigen Teil dann eben auch wirtschaftlich sich befunden hat. Die Stadtverschuldung ist dementsprechend relativ hoch gewesen. Da hat man eben auch an bestimmten Lasten aus den Wendejahren dann eben auch dann noch zu tragen gehabt, an denen man auch bis heute noch zu tragen hat. Und daraus hat sich dann eben eine gewisse Notwendigkeit dann eben auch ergeben, einen Betrieb wie die SAS dann dementsprechend eben dann auch zu privatisieren oder teilzuprivatisieren. Das ist dann eben 2007 erfolgt mit allen Sorgen und Nöten, die man auf kommunaler Seite eben dann eben auch hatte. Man hat natürlich Angst gehabt vor dem großen Privaten, vor dem Unbekannten, was da auf einen zukommen kann. Man hat Sorge davor gehabt, dass Personal abgebaut wird, um dann eben relativ schnell dann eben auch Effizienzsteigerungen in der Zahlenwelt zu sehen. Man hat Angst davor gehabt, eine kurzfristige Denke beim privaten Partner, der eben möglicherweise dann nur auf kurzfristige Margen dann dementsprechend aus ist. Und man hat natürlich auch große Sorgen davor gehabt, dass man die Entscheidungshoheit in so einer Gesellschaft dann eben verliert. Das alles, muss man sagen, hat sich nicht so bewahrheitet, sondern eher genau im Gegenteil, dass einfach in den 18 Jahren, 19 Jahren, die Gesellschaft jetzt eben dementsprechend besteht, sich das eben alles genau andersrum entwickelt hat. Die Gesellschaft ist stärker als je zuvor, ist leistungsfähiger als je zuvor, mehr Mitarbeiter sind in Lohn und Brot, mehr Familien können ernährt werden. Die Zahlen sprechen für sich, das Umsatzwachstum ist da, Stabilität in der Gesellschaft, Wachstum statt Stagnation, das ist immer so ein Stück weit das Schlagwort, was wir da ganz gerne verwenden. Und das ist eine finanzielle Unabhängigkeit eben auch entstanden für die Stadt. Also es werden eben keine Gelder in die Gesellschaft reingegeben, sondern die SAS ist eben über viele Jahre hinweg die einzige Gesellschaft, die im Gewinne ausschüttet, auch an die Stadt.
Sie sprachen ja von vielen Erfolgen, die Sie verzeichnen. Welche Kompetenzen bringen denn zum einen der kommunale Partner ein und zum anderen der privatwirtschaftliche Partner bei Ihnen?
Das muss man sagen, das ist für die SAS, ist für beide Seiten ein Erfolgsmodell. Die Kompetenzen, die da von der Kommune eingebracht werden, sind beispielsweise Planungssicherheit. Wir haben langfristige Verträge, auf denen wir aufbauen können. Das ist für beide Seiten natürlich sehr vorteilhaft. Wir erreichen durch die kommunale Sammlung haben wir eine Grundauslastung in der Logistik. Das ist eben auch gerade in schwankenden Marktzeiten ist das sehr vorteilhaft. Das ist natürlich etwas, was von der Kommune da eben mit eingebracht wird, dass eben einfach die Kommunalsammlung da ist, die funktioniert, die Hausmüllabfuhr, Papiersammlung und so weiter. Das muss eben einfach kontinuierlich eben laufen. Und auf der anderen Seite die Kompetenzen, die da vom privaten Partner eingebracht werden, das ist eine gewisse operative Effizienz, die ich da eben sehr deutlich sehe. Wir haben ein konsequentes Kostenkontrolle, also ein monatliches Reporting, was wir da eben machen, um da dementsprechend die Kosten eben dann zu kontrollieren und auch im Griff zu haben. Und wir können eben mit Hilfe unserer Schwestergesellschaften oder der Schwestergesellschaften von Remondis eben auch ganz andere Marktfaktoren, Marktgegebenheiten darauf reagieren oder auch Marktfelder zusätzlich eben erschließen.
Bei Ihnen ist das Modell ja eine 51-49-prozentige Beteiligung. Herr Einig, bei Ihnen sieht es ja etwas anders aus. Würden Sie uns mal erzählen, wie das bei Ihnen so läuft?
Ja, sehr gerne. Also vielleicht vorweg, es wurde eben der Gründungsgedanke ein bisschen umschrieben im Gegenzug zu der Not, die damals so ein bisschen auch Impulsgeber war für die Gründung und die Bewegung mit dem privaten Partner zusammen, war bei uns, und zwar bereits schon 1991, der Impuls keine Sorge, sondern eher eine Vision. Also die Gesellschafter, und zwar haben wir eine paritätische Gesellschafterverteilung, 50% hält Remondis und die anderen 50% hält der kommunale Anteilseigner, eine Aktiengesellschaft, die sich im Wesentlichen im Versorgungsbereich, also im Gas-Wasser-Strom-Bereich bewegt. Und man hat damals gemeinsam den Wunsch adressiert, für den Ennepe-Ruhr-Kreis eine Aufgabe oder eine Ziellinie zu definieren, die heißt, wir schaffen Innovation im Ennepe-Ruhr-Kreis. Und das ist uns, glaube ich, dort in den letzten mehr als 30 Jahren sehr gut gelungen, weil wir ein wenig immer der Zeit voraus waren. Das ist zumindest meine ganz persönliche Meinung, ob es vor gut 13 Jahren der Bau und Betrieb einer Vergärungsanlage mit nachgeschalteter Kompostierung war, wo wir immerhin gut 5,5 Millionen Kilowatt Kilowattstunden elektrische Energie ins Stadtwerkenetz einspeisen oder eben die schon angesprochene Fernwärme oder kommunale Wärmeplanung begleiten, weil wir damit planerisch in den nächsten Jahren eine entsprechende kommunale Immobilie beheizen wollen oder aber, weil wir zum Beispiel als Dienstleister für die Kommunen im Ennepe-Ruhr-Kreis zum Beispiel das Thema des Infrastrukturbaus übernehmen. Also wir verstehen uns als Dienstleister und zwar an der Stelle, wo wir schneller und effizienter den Kommunen zur Hand gehen dürfen. Das ist zum Beispiel eben auch ein Bereich des Rohrleitungsbaus, wo wir Gas-, Wasser- und Stromleitungen im Ennepe-Ruhr-Kreis für den Versorger bauen. Das heißt, wir sind bei weitem nicht mehr nur noch, in Anführungsstrichen, das klassische Entsorgungsunternehmen, sondern wir versuchen wirklich den kreislaufwirtschaftlichen Gedanken dort auch in den Fokus zu setzen.
Und was haben Sie in Zukunft so alles noch vor?
Naja, ein bisschen habe ich gerade schon angeführt. Das Thema kommunale Wärmeplanung wird uns sicherlich begleiten, weil wir die Abwärmeäquivalente, die wir dort erzeugen und die heute auch nur anteilig prozessual genutzt werden, dass wir die entsprechend zur Verfügung stellen. Aber wir haben weitere Ideen, sind erstmal, und das ist auch so ein bisschen unsere Grundaufgabe, an den Themenbereichen, wo die Kommune heute und in Zukunft gefordert ist. Da sind wir diejenigen, die durch unseren Rahmen, also wir sind schnell, wir sind flexibel, wir sind fähig und bereit, insbesondere auch aufgrund der potenten Partner, die wir als Gesellschafter haben, diese Investitionen zu stemmen, werden wir uns mit neuen Transformationen auseinandersetzen. Digitalisierung, KI, das sind alles Themen, die wir ja heute vielleicht noch nicht mittelbar in den kreislaufwirtschaftlichen Themen sehen, aber wir haben letzte Woche den ersten digitalen Wertstoffhof installiert. Das sind ja so Themen, die einfach auch in der Zeit, wo Fachkräftemangel ein großes Wort ist, wo Dienstleistung am Bürger 24/7 Stadtsauberkeit, all diese Themen immer wichtiger werden, da setzen wir ein und glauben gemeinsam in dieser Konstellation weiterhin für den Ennepe-Ruhr-Kreis eine gute Dienstleistung erbringen zu können.
Ja, und Sie sprachen gerade von Transformation, dass das jetzt viel besser von der Hand geht, seitdem Sie diese Modelle fahren. Jetzt hat die Deutsche Energieagentur, die DENA, unter anderem auf Grundlage der Forschung vom Covid-Institut identifiziert, dass Kommunen Schlüsselakteure und Treiber der Energiewende sind. Herr Dr. Rottmann, warum haben denn Kommunen diese zentrale Aufgabe?
Ja, Kommunen spielen ja als lokale Entscheidungsträger, als Planer, Umsetzer und vor allem eben auch in der Daseinsvorsorge als Gewährleister eine zentrale Rolle vor Ort und haben halt verschiedene Aufgaben wie Stadtplanung, Bauleitplanung. Sie haben einen großen Gebäudebestand, der natürlich über Sanierung und so weiter, Energieeffizienzmaßnahmen, Energiewende relevant ist. Aber auch in der Verkehrsplanung sind die Kommunen aktiv. Sie gestalten Mobilität über Straßenführung, über ÖPNV-Ausbau, Radwege, Ladeinfrastruktur. Und sie können natürlich vor Ort konkret Akzeptanz fördern, was ja auch wichtig ist bei solchen herausfordernden Transformationsaufgaben. Und sie sind Gewährleister der Daseinsvorsorge, also einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft, funktionierenden Wasser-Energieversorger, Abwasserentsorgung. Da sind die Kommunen vor Ort, weil die Energiewende natürlich auch vor Ort stattfindet. Und da müssen die Kommunen natürlich agieren. Und sie können agieren, indem sie es selbst erbringen oder indem sie mit privaten Partnern zusammen eine Infrastruktur anbieten.
Genau, Sie sprachen gerade von diesem Druck der Energiewende auf Kommunen. Wie wird Ihnen das denn jedes Mal bewusst, Herr Lange, Herr Einisch? Welcher Druck kommt denn bei Ihnen an und wie müssen Sie das aushalten und wie gehen Sie damit um?
Also was man deutlich sagen muss, ist, dass das Thema saubere Fahrzeuglogistik, das ist ein ganz großes Thema, was uns in den Kommunen sehr beschäftigt. Wir sind mit einer, gerade im Bereich der Straßenreinigung und im Bereich der Abfallsammlung, sind wir mit einer ausschließlich innerstädtischen Logistik dementsprechend unterwegs. Das ist das, was ich dann immer scherzhaft sage. Wir sind dann auch die Ersten, die mit unseren Dieselfahrzeugen aus den Innenstädten dann wieder rausfliegen müssen. Das ist ähnlich wie Lieferverkehre, so sind wir eben auch. Wir sind ausschließlich aktuell mit Dieselfahrzeugen unterwegs. Wir stellen das in den letzten Jahren sukzessive um. Wir sind dabei, wir testen Elektroantriebe, Wasserstoffantriebe, alles, was da so am Markt eben gängig ist. Das muss man eben auch sagen, das ist ein Riesenvorteil dann in so einer ÖPP-Gesellschaft. Auf der einen Seite, dass der politische Wille eben dann da ist, von der Kommune zu sagen, solche Innovationen sollen bitte dann auch in so einer Gesellschaft vorangetrieben werden. Und auf der anderen Seite haben wir dann eben mit Remondis einen Partner an der Seite, wo wir als kleinere ÖPP als kleinere Stadt nicht alles selber neu erfinden müssen, sondern wir können eben dann da genau auf die Erfahrungen, die innerhalb der gesamten Unternehmensgruppe, die da in ganz Deutschland, auch in anderen ÖPPs dann dementsprechend gesammelt werden, dann eben dann auch einfach mit übernehmen, einfach dann sagen, wir müssen nicht jedes Fahrzeug selber ausprobieren, wir müssen nicht jede Erfindung selber mitmachen und mitgehen, sondern wir können da dann eben auf Erfahrungswerte unserer verlässlichen Partner dann dementsprechend eben auch zurückgreifen. Das ist ein wirklich sehr großes Thema aktuell in den Gesellschaften. Was dann natürlich dann eben auch eine Rolle spielt, wie Johannes eigentlich das eben auch sagte, wir gucken, wo wir dann eben auch KI-gestützt dann eben Dinge verändern können, dass Touren optimiert werden können, dass da dementsprechend CO2-Ausstöße reduziert werden können, indem die Touren optimiert werden oder beispielsweise auch im Bereich der Straßenreinigung, dass bestimmte Sauberkeitsindexe über KI dann berechnet werden, dann während die Straßenkehrmaschine eben dann unterwegs ist. All das sind so effiziente Effizienzsteigerungen, die wir im Bereich der Logistik haben, um da dann eben gerade eben auch diese Emissionen und so weiter dann eben zu reduzieren.
Nun hat Herr Schwerin eine andere Infrastruktur als der Ennepe-Ruhr-Kreis. Wie ist das denn bei Ihnen, Herr Einig?
Naja, also ich würde jetzt die Herausforderung von gerade nicht wiederholen, weil sie sind an vielen Stellen identisch, aber ich glaube, sie sind auch noch vielschichtiger. Der Ennepe-Ruhr-Kreis ist eben aufgrund seiner geografischen Lage ist er erstmal anspruchsvoll, so empfinde ich das, weil er durch die Topografie eben nicht einfach mit elektrisch, einfach in Anführungsstrichen, einfach mit elektrifizierten Sammelfahrzeugen bewegt werden kann, sondern wir müssen schon auch technikoffen denken. Und da sind die Ideen, die wir haben, die auch der Kreislaufwirtschaft ja entspringen, wie zum Beispiel das Vergären von biologischen Abfällen und die Umwandlung dann in ein unreines Methangas, was ja dann viele Möglichkeiten aufschaltet. Denn man kann auf der einen Seite das Gas selber aufreinigen und dann anschließend in Mobilität einbringen und oder eben die Elektrifizierung einsetzen. Das, was wir im Moment gerade gemeinsam mit dem regionalen Versorger als auch mit einem großen aktiengestützten Unternehmen planen, ist die erste wasserstoffbetriebene Tankstelle in Wetter. Und da leitet uns auch immer die Idee, Dienstleister für die Kommunen zu sein. Wir versuchen, die Infrastruktur so zu platzieren, dass sie für die Kommunalbetriebe, die es eben bei uns genauso gibt, eben auch eine EDA-Funktion erfüllt. Das heißt, wenn die ihren Abfall zu unseren Wertstoffhöfen bringen, dann sollen möglichst die Ladeinfrastruktur auch dort sein, wo sie dann auch abladen. Und das ist bei uns bei der AHE. Deswegen sind die Herausforderungen sehr vielschichtig und sind, glaube ich, weit über das klassische Thema der Abfallwirtschaft hinaus. Ein Beispiel, weil Sie danach fragten, wie spüren Sie das, ist zweifelsohne, dass natürlich auch der politische Wille der Umsetzung da ist. Und ich hatte eben angeführt, dass wir neben den abfallwirtschaftlichen Themen auch Themen haben, die das ganze Thema des Rohrleitungsbaus, also Gas-, Wasser-, Strominfrastruktur im Ennepe-Ruhr-Kreis auch baulich umsetzen wollen und sollen. Und dort ist es so, dass die Investitionen, die in den nächsten 5 Jahren in den Grund und Boden fließen im Ennepe-Ruhr-Kreis, in den nächsten 5 Jahren so groß sind wie in den letzten 20 zusammen. Das heißt, die Herausforderung für die Städte, die Herausforderung für die damit verbundenen Dienstleister in unserer Region sind gigantisch und dafür braucht man gute Partner. Und da fühlen wir uns gut aufgestellt.
Ein sehr schöner Übergang zu Dr. Rottmann und diesen gelebten Beispielen aus der Praxis mal zurück zu Wissenschaft und Forschung. Sind denn Ihrer Meinung nach, Dr. Rottmann, ÖPPs eine Möglichkeit, Kommunen resilienter und zukunftssicherer aufzustellen?
Ja, also ich würde noch mal sogar einen Schritt vorher ansetzen. Also die Kommunen haben ja die genannten strukturellen Herausforderungen, aber sie haben vor allem auch fiskalische Herausforderungen, die jetzt strukturell nicht von heute auf morgen änderbar wären. Nur mal ein paar Zahlen. Also die KfW erhebt das ja jährlich Investitionsrückstand 216 Milliarden auf kommunaler Ebene. Das ist eine riesige Zahl. 36% der Kommunen sehen ihre fiskalische Lage als mangelhaft an. Das ist auch ein Anstieg über die letzten Jahre. Und wenn man schaut, Daseinsvorsorge, wir haben ja drüber gesprochen, wird vor Ort gemacht. 70% der öffentlichen Sachinvestitionen finden auf kommunaler Ebene statt. Die Kommunen verfügen aber nur über 15% der Steuern und steuerähnlicher Aufkommen. Das heißt, diese Diskrepanz ist greifbar und es bräuchte eigentlich eine viel bessere Finanzausstattung für die Kommunen. Da redet man aber schon sehr lange drüber, über Entschuldungsprogramme oder eben überhaupt über eine andere Steuerverteilung. Das sind alles Themen, die sich wahrscheinlich von heute auf morgen nicht ändern lassen. Deswegen muss man prozessuale, innovative Wege identifizieren, wo man die Kommunen auch in der Erbringung oder Gewährleistung der Daseinsvorsorge unterstützt. Und das können natürlich Kooperationen sein. Das können interkommunale Kooperationen sein, die sind aber in der Praxis eher defensiv ausgerichtet. Also wenn zum Beispiel ein Abwasserzweckverband oder selbst in der Wärmeplanung über Konneuverfahren versucht wird, eine Art Zweckverband zu gründen, weil sie es alleine nicht können. Oder man geht offensiv an Partnerschaften und nutzt das private Know-how, das private Effizienzpotenzial und versucht eben die Infrastruktur besser zu machen, zielgenauer, effizienter, nicht nur kosteneffizienter, sondern eben, wie wir als Ökonom sagen, auch allokativ effizienter, also dann auch eine bessere Erbringung, eine quantitativ höhere Erbringung, eben dass der Bürger vor Ort es merkt, die Leistung wird besser erbracht. Und das, da können öffentlich-private Partnerschaften eine Möglichkeit bilden.
Dankeschön. Und da ja Herr Lange und Herr Einisch in Ihren Kommunen sehr erfolgreich agieren, eine Frage, weil man in Großstädten natürlich von sehr starker maroder Infrastruktur spricht und bei Ihnen das sich alles ganz gut anhört, was Sie so vorhaben oder gemacht haben. Können denn diese großen Kommunen von den kleinen lernen oder sehen Sie das immer noch so, dass die Großen das vorleben?
Ich glaube, dass tatsächlich sowohl als auch. Also ich glaube tatsächlich eben auch, dass der Investitionsbedarf in vielen großen Gemeinden wirklich immens ist. Das heißt, mit einem Partner im mittelständischen Bereich wird es da sicherlich dann schon schwierig, dann solche Aufgaben dementsprechend eben auch zu stemmen. Aber in dem Moment, wo wir solche Dinge, Unternehmensgrößen wie Remondis sehen, die eben ja auch wirklich weltweit dann tätig sind und in allen Bereichen der Daseinsvorsorge eben auch unterwegs ist, ob das eben dann Entsorgung ist, sei das Mobilität im öffentlichen Bereich und so weiter, da liegen ganz andere Erfahrungen werk, da sind andere Finanzierungsmöglichkeiten dann dementsprechend eben auch da. Oder es gibt eben ja auch andere Modelle, um solche Dinge dann eben auch zu finanzieren. Das muss ja nicht unbedingt eine ÖPP sein, es gibt genauso die Möglichkeit von Betreibermodellen oder Betriebsführungsmodelle, je nachdem, ob entsprechend Anlagevermögen dann da ist oder ob entsprechend Anlagevermögen eben dann auch erst noch zu investieren ist. Da gibt es eben die Möglichkeiten. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Erfahrungen, die in kleineren Kommunen gemacht werden, die auch tatsächlich, so wie wir es ja an den beiden Beispielen hier eben sehen, auch sehr erfolgreich sind, aber eben auch in anderen Städten sind wir eben auch mit ÖPP-Modellen, wenn ich da an Frankfurt denke, genauso erfolgreich dann eben dementsprechend auch unterwegs. Und ich glaube, da kann von beiden Seiten sehr viel gelernt werden.
Ja, ich glaube auch. Also ich denke, grundsätzlich ist es sicherlich immer einfacher, es im Kleinen umzusetzen als im Großen. Aber die Herangehensweisen und auch die Umsetzung sind, glaube ich, schon zu linearisieren. Also die Herausforderungen werden zwar größer, aber auch die Möglichkeiten sind entsprechend angepasst. Und ich bin guter Dinge, dass wenn man den wirklichen Wunsch hat und auch überzeugt ist davon, die Themen zu verändern, dann hat man da auch die Möglichkeit zu. Und von daher wäre ich der Meinung, wenn es im Kleinen geht, darf es auch im Großen gehen. Manchmal muss man sich ein wenig überwinden, um dann nachher zu erkennen, das war ja anfänglich mal der Hinweis, dass die Gründung manchmal aus einer Sorge, selten aus einer Vision kommt. Aber wenn man die Sorge einmal überwindet und ein wenig vertraut, dann ist es in den mir bekannten Fällen bis jetzt immer sehr gut gegangen.
Genau, diese Sorge, Dr. Rottmann, viele Kommunen haben ja diese Sorge, einen privatwirtschaftlichen Partner mit dazu zu nehmen. Was wird denn da genau als Vorurteil bei Ihnen angeprangert?
Es wird häufig fälschlicherweise von Privatisierung gesprochen. Das ist es ja nicht. Es geht ja um eine gemeinsame Realisierung von Infrastrukturprojekten. Die Kommune behält die Gewährleistungsverantwortung. Meistens sind sie auch noch Eigentümerinnen über Inhabermodelle. Natürlich ist die Frage, ob ein ÖPP-Modell passt, immer eine Einzelfallentscheidung. Das muss man immer vorher prüfen. Per se spricht meiner Meinung nach gar nichts. Ganz im Gegenteil, wenn man sich die Strukturindikatoren der kommunalen Ebene anschaut, braucht es Ansätze. Nur ein paar Beispiele zu nennen, Investitionsstaus zu überwinden, privates Know-how, Innovationspotenzial einzubinden, Projekte einfach schneller umzusetzen, weil auch eine Reihe eine konventionelle Beschaffung. Also wenn die Kommune alles alleine macht, nutzt sie ja auch private Partner, nur dann eben über Einzellosvergabe. Und so kann man so einen komprimierten Ansatz ansetzen und dann eben auch eine gewisse Risikoerteilung aus kommunaler Sicht abgeben oder überhaupt erreichen, eine schnellere Projektumsetzung und eben die angesprochenen Know-how und Innovationspotenziale nutzen. Und da kann eine ÖPP durchaus helfen, Projekte zu beschleunigen oder Projekte überhaupt umsetzbar zu machen. Aber man muss halt davon weg, das ist auch ein mediales Thema, das per se als schlecht zu deklarieren. Man muss es halt vorher durchrechnen. Man muss über so eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung versuchen, eben da die beiden Modelle mal gegenzurechnen. Aber auszuschließen ist halt wirklich ein großer Fehler, wenn man sich anschaut, wie die Infrastrukturherausforderung eben auf kommunaler Ebene ausfällt.
Und wenn ich da noch einmal einhaken darf, ich finde ganz wichtig zu sagen ist, auch wenn es sich vielleicht ein wenig komisch anhört, die Gewinnerzielungsabsicht eines Unternehmens hat Deutschland ja an vielen Stellen stark gemacht. Also wir sollten nicht den Irrglauben haben, dass Gewinnerzielung immer gleich einen negativen Beigeschmack hat, sondern vielmehr ist es ja so, dass das an vielen Stellen auch genau wieder den Kommunen zugutekommt. Und wenn ich mir anschaue, was wir jedes Jahr an Gewinnen ausschütten und was dann tatsächlich auch wieder bei den Kommunen ankommt, dann ist das nach meinem Dafürhalten ein wesentlicher Cashback, der dann auch nochmal in der ganzheitlichen Situation entsprechend zu bewerten ist.
Und wenn ich auch noch eins ergänzen darf, was man tatsächlich einfach dann allen Kommunen eben auch raten darf oder auch den privaten Partnern, keine Angst vor der anderen Welt. Die Welten sind anders. Die sehen nach außen hin auch sehr anders aus. In dem Moment, wo man sich bei einer Tasse Kaffee an einen Tisch zusammensetzt und sich gegenseitig kennenlernt, sich gegenseitig austauscht über Ideen, die vielleicht auf der einen Seite sind, Möglichkeiten, die auf der anderen Seite eben gesehen werden und man miteinander ins Gespräch kommt, dann sieht die Welt mit einmal eben auch ganz anders aus und dann ergeben sich viele Dinge dann von ganz alleine. Und wenn man nochmal auf das Thema eben, ob groß oder klein, eben zu sprechen kommen, wenn Sie die beiden Gesellschaften, die jetzt hier mit am Tisch sitzen, einfach über die Entwicklung der letzten Jahre sich anguckt, beide sind enorm gewachsen, beide erzielen Gewinne, die Mitarbeiter haben Planungssicherheit, die Kommunen haben Planungssicherheit, Remondis hat genauso Planungssicherheit über die langfristigen Verträge, aber das muss man eben auch sagen, es ist ein Wachstum einfach da, was dann natürlich auch daher rührt, dass eben sehr schnelle Entscheidungen getroffen werden können, anders als vielleicht in einem reinen kommunalen Betrieb, und deswegen glaube ich auch, sich da einfach gemeinsam an einen Tisch setzen, sich austauschen zu den Ideen untereinander und dann kann man da wirklich sehr erfolgreich dann auch in die Zukunft gemeinsam gehen.
Und bei dieser Tasse Kaffee ist auch die Idee entstanden der Bioabfallverwertungsanlage in Schwerin, die jetzt ungefähr 1600 Haushalte in Schwerin mit Energie versorgt und die auch einen erheblichen Beitrag zu einer grünen Energieversorgung leistet. Hat denn bei der ganzen Planung auch der Klimaschutz eine Rolle gespielt?
Klimaschutz spielt immer eine Rolle bei allen Überlegungen, die wir eben anstellen. So wie Hannes Einig das eben auch sagte, auch wir sind dabei zu überlegen, wie das Methan, was bei uns eben produziert wird, dass das im Idealfall eben auch für die Lkw-Flotte wieder eingesetzt wird. Ich sage immer, es gibt ja nichts Schöneres als gestern ein alter Apfel oder eine alte Apfelsinschale und morgen saubere Mobilität in dem Fahrzeug, der das dementsprechend auch einsammelt. Die Logistiken werden in kurze Wege eingebunden bei uns. Also selbst da sieht man dann eben auch, wo uns das Remondis-Netzwerk dann dementsprechend zugutekommt, dass wir eben auch da ressourcenschonend dementsprechend unterwegs sind. Wir haben extrem hohe Verwertungsquoten, die wir erzielen können, indem wir da in die Entsorgungswege von Remondis dementsprechend mit eingebunden sind. Und ja, die Bioabfallverwertungsanlage produziert heute Strom für ungefähr 1600 Haushalte. Wir haben eine Straßenbahn in Schwerin, dementsprechend dann auch fahren, wo wir dann eben auch sagen, so und so viele Stunden im Jahr wird die dann mit dem Abfall, den wir da vergoren haben, dann dementsprechend betrieben, und die Straßenbahn ist dann auch in unserem Bioabfalldesign und geklebt. Das macht natürlich auch nach außen eine ganz besondere Wirkung, wenn die Leute eben dann auch einfach ganz bildlich sehen, wenn sie an der Straßenbahnhaltestelle stehen und dann einfach sehen, wie funktioniert Bioabfallverwertung, und in dem Moment, wo ich dann meinen Bioabfall eben auch getrennt halte vom Hausmüll und von den Resten, ich dann eben auch weiß, da produziere ich dann selber dann auch entsprechend saubere Mobilität für Schwerin und für meine Mitmenschen.
Herr Einig, Sie kommen ja aus einer ehemaligen Bergbauregion. Wie wird denn bei Ihnen das Thema Klimaschutz gehandhabt?
Ja, wir kommen aus einer ehemaligen Bergbauregion und das könnte man meinen, das Ruhrgebiet ist immer noch sehr dunkel wie die Kohle, aber mittlerweile haben wir die Transformation sehr gut geschafft. Die Bioabfallvergärungsanlage ist in Schwerin, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, und auch bei uns ist das immer ein sehr gern gewähltes Beispiel, weil es einfach Ökonomie und Ökologie auf einen Nenner bringt. Das ist ja oft im Glauben ein Gegensatz. Allerdings schaffen wir es hier, grüne Energie zu erzeugen. Wir schaffen Abwärme, die wir zur Beheizung von den entsprechenden Immobilien nutzen können. Wir können hochwertig verwerten. Und das ist ja auch nochmal, vielleicht wurde eben schon gesagt, aber darauf ist nochmal besonders abzustellen. Die Bioabfallvergärung ist in der Kreislaufwirtschaft schon auch ganz hoch in der hochwertigen Verwertung angesiedelt. Und damit sind wir auch schon bei dem Thema Klima. Ja, wie grün wollen wir denn auch in unserer Region sein? Und insbesondere, wenn man den Turnaround, wie der Ennepe-Ruhr-Kreis, von der Kohle-Montanindustrie hin zum Tourismus gemacht hat, dann ist es einfach wesentlich, dass man nicht nur sagt, sondern auch macht. Ja, wir brauchen ein ansprechendes Bild für die Gäste, die in den Ennepe-Ruhr-Kreis kommen. Und damit wir das bewerkstelligen können, brauchen wir nicht nur hohe Investitionen. Das ergibt sich von selbst, ob Fahrradwege oder die entsprechenden Straßeninfrastrukturen. Da ist ein entsprechender Bedarf, an dem wir stetig arbeiten. Aber eben auch das Stadtbild muss entsprechend passend sein. Und auch das sind Themen, wo wir uns als Unternehmen wesentlich einbringen, weil wir eben einfach dafür Sorge tragen, dass, und das ist dieser regionale Anspruch, dass wir unsere eigene Heimat auch entsprechend sauber halten.
Und Dr. Ortmann noch mal gefragt, inwieweit spielt Klimaschutz in Ihren Studien eine Rolle?
Ja, die Kommunen befinden sich ja, wie ich am Anfang auch sagte, als sozusagen Energiewende-Instrumente vor Ort eine große Rolle. Deswegen gebe ich Ihnen da recht, das ist natürlich ein Thema. Und zwar über alle Wertschöpfungsstufen hinweg. Und da, man hat das ja jetzt gehört von meinen beiden Mitdiskutanten, welches Innovationspotenzial auch öffentlich-private Unternehmen haben in so einem ÖPP, zum öffentlichen-privaten Kontext. Natürlich gibt es auch sehr innovative Stadtwerke, aber nicht jede Kommune hat ein eigenes Stadtwerk. Viele Kommunen brauchen Lösungen aufgrund der genannten fiskalischen Lage und der dünnen Personaldecke. Hier entfaltet sich ja auch nochmal ein neues Potenzial von Unterstützung von privater Seite, eben auch Klimaschutzmaßnahmen oder eben Transformationsaufgaben umzusetzen.
Sehr schön. Meine Herren, ich möchte gern die Podcast-Runde auch heute mit einem konkreten Wunsch an die Bundesregierung beschließen. Stellen Sie sich doch bitte mal vor, Ihnen würde eine Straßenbahnlinie in Berlin gehören, die zum Bundestag fährt. Herr Einig, mit welcher Botschaft würden Sie denn Ihre Tram plakatieren?
Also ich gehe davon aus, dass die Tram nicht super lang ist, deswegen versuche ich mich kurz zu halten. Ich würde sagen, Erfolg braucht Partner und keine Auflagen.
Kurz und knapp. Herr Lange, Sie haben ja schon eine Schweriner Straßenbahn herumfahren. Jetzt kriegen Sie noch eine in Berlin dazu?
Jetzt kriege ich noch eine in Berlin und ich würde mich Johannes eigentlich gerne anschließen und würde darauf plakatieren, Bürokratieabbau sollte nicht nur vorne groß geschrieben werden.
Sehr gut. Und bei Ihnen, Dr. Rottmann?
Ich würde auch noch einen Wagen rankoppeln. Also es geht um realitätstaugliche Gesetze, fiskalische Stärkung der kommunalen Ebene. Die ist ganz wichtig, weil die Kommunen fiskalisch wirklich underperformed ausgestattet sind. Das ist ganz einfach so. Der Aufgabenkatalog ist gestiegen, stetig gewachsen. Was kann man tun? Fördermittel vereinfachen. Man kann die kommunale Selbstverwaltung stärken. Man kann mit solchen Sondervermögen Infrastruktur natürlich was tun. Die muss man aber schnell auf die Straße bringen. Und man kann prozessual, was ich am Anfang sagte, eben über öffentlich-private Partnerschaften sehr viel privates Know-how und private Effizienz, Kosteneffizienz auf die Straße bringen.
Ja, daher Mut zu neuen Wegen. Auch ich durfte heute ganz, ganz viel Neues erfahren und lernen. Und ich glaube, es geht ganz vielen Hörerinnen und Hörern heute so, die bisher dachten, alle Optionen, die wir heute besprochen haben, gelten nur für die großen Städte. Und ich möchte mich deshalb ganz sehr bedanken bei meinen Gästen für das Gesagte. Vielen Dank, dass Sie nach Berlin gekommen sind und alles Gute, Ihre Katrin Sturm.
Vielen Dank für die nette Einladung.
Gleichfalls.
Und das war Frag mal Kommunal, ein Podcast aus der Redaktion Klimaschutz Kommune. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und freuen uns darüber, wenn Sie Ihre Eindrücke zur heutigen Episode mit uns teilen. Besuchen Sie gern unsere Website klimaschutz-kommune.de, denn hier erfahren Sie noch mehr über nachhaltige Daseinsvorsorge und mögliche Partnerschaften.